Wenn man umzieht, liebe Gemeinde, vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch schon mal so erlebt, dann gehört dazu auch immer, dass man was Neues kennenlernt. Meistens begegnen einem dort, wo man hinzieht, Dinge, die man vorher vielleicht nicht so gekannt hat, die einem vielleicht fremd waren. So ging es mir auch, als ich auf die Alp gezogen bin. Also jetzt nicht erst hierher, sondern schon vorher bin ich auf die Alp gezogen. Da habe ich mich auch kulturell gebildet in dieser Zeit. Da ist mir manches verkommen. Da passiert einem auch manches Skurrile, was einem da so begegnet. Oder manches, wo man vielleicht auch mal mit dem Kopf schüttelt oder irgendwie mit Schultern zuckt und fragt, wie kommt's denn dazu? Eine von diesen Skurrilitäten, die ich aber ganz spannend fand, eine völlig unbekannte und mir fremde Sache, eine Gewohnheit, die hier aber völlig etabliert und ganz normal ist, ist das hier, das Christbaumloben. Das kannte ich vorher nicht. Das gibt's bei uns da unten nicht. Also das ist mir völlig fremd, ist jedenfalls mir nie begegnet, vielleicht ist auch nur nicht bei mir angekommen, weil mein Christbaum nie so toll war. Kann ja sein, wer weiß. Nee, also es gibt's bei uns einfach nicht. Aber das war mir schon fremd. Also da geht man hin zu jemand, lobt ihn für die Kreativität und so. Das machen wir bei uns ja schon auch, dass man jemand lobt, für, wenn jemand kreativ ist und vielleicht besonders gute Backkünste hat oder sowas. Aber den Christbaum loben, das ist wirklich, das ist ein bisschen crazy. Also ich habe mal geforscht, das kommt wohl aus dem Allgäu, dieser Trend, irgendwie ist so übers Oberschwäbische hier raufgekommen, vielleicht kommt es irgendwann auch noch im Unterland an, aber auf jeden Fall kommt es da aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, hat man es da angefangen wohl, und es ist wohl, also hier ist ganz normal, gell? Da hat man sich schon sein Sprüchle parat gelegt, mit dem man dann der Christbaum lobt, oder vielleicht haben sie ihr Sprüchle, das sie immer so sagen, oder ihr Gedicht, oder singt ihr auch beim Christbaumlobe? Wer singt beim Christbaumlobe? Gar keiner. Vorher beim anderen Gottesdienst haben sie zum Teil gesungen. Also ihr lobt einfach nur, ja, was das für ein schöner Christbaum ist, die einfache Variante. Man kann übrigens im Internet auch ganz viele solche Sprüche sammeln, suchen und Gedichte, wo man das sagen kann zum Christbaumlobe. Da gibt es tolle Sachen, aber ihr kriegt jetzt keine Auswahl von mir, da bin ich nicht genug Fachmann. Aber ihr müsst doch schon ein bisschen zugeben, auch ihr lieben Elbler, dass es schon ein bisschen kurios ist, dass man Ritual erfindet, wo man den Baum lobt und dann derjenige, der den so schön geschmückt hat, der wird nicht etwa beschenkt für das, was er da gemacht hat, sondern der muss dann noch ausschenken für die besonders tollen, wundervollen Worte, die er da gehört hat, weil das so viel wichtiger oder wertvoller war, wie das Loben oder das, was er da an den Christbaum hingehängt hat. Er steht plötzlich selber in der Pflicht, obwohl er doch eigentlich was Gutes gemacht hat. Also das ist schon ein bisschen kurios, ist das schon, oder? Ja, dass derjenige nicht beschenkt wird, dass der nicht was zu trinken kriegt, sondern der muss auch noch jetzt einen Schnaps liefern oder ein Likör oder irgendwas, was man dann da halt so trinkt, für die, die gelobt haben. Also ein kleiner Tipp von mir als einem naiven, außenstehenden Beobachter von dieser ganzen Show. Wenn zu euch einer kommt und den Christbaum lobt, der interessiert sich überhaupt gar nicht für euren Christbaum. Ist dem überhaupt nicht wichtig. Und ob der schön ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also nur, dass ihr es mal wisst, denen ist es völlig egal, die wollen bloß euren Alkohol. Wahrscheinlich wisst ihr das aber vermutlich sowieso. Es ist ja schon klar, beim Christbaumloben, da geht's eigentlich um das Miteinander. Da geht's darum, dass man natürlich miteinander trinkt, aber es geht auch darum, dass man zusammenkommt. Gerade in diesen Tagen um Weihnachten rum, vielleicht kurz davor oder kurz danach macht man das ja. Da ist es auch was Schönes, wenn man dann zusammenkommt, einen Grund hat für Gemeinschaft. Und auch, dass man lobend zusammenkommt, ist ja schön. Also nicht nur meckernd zusammenkommt, ja. Das passiert ja oft ganz genug, dass wir zusammenkommen und sagen, was alles schwierig ist und alles blöd ist und was uns alles anstrengt und so. Da ist man schnell beieinander. Aber dass man auch mal lobend zusammenkommt, ist ja schön, auch wenn man den Christbaum lobt. Von mir aus völlig in Ordnung. Auch wenn es vielleicht ein bisschen konstruierte Lobformeln sind. Und je nachdem, wie viel Christbäume man an dem Abend schon gelobt hat, wird es vielleicht auch immer wilder. Aber auf jeden Fall ist man beieinander im Loben. Ums Loben geht's heute auch in unserem Predigtext. Da wird allerdings kein Christbaum gelobt. Den gab es zu Zeiten von Paulus noch nicht. Es wird Gott gelobt. Das ist auch wichtig und richtig. Und auch da geht's ums gemeinsame Loben, ums Miteinander im Loben. Ich habe euch gleich mal die Stellen markiert, wenn ich euch den Text vorlese, wo das Lob vorkommt. Und ihr werdet gleich sehen, das ist fast schon penetrant, wie der Paulus hier vom Loben spricht in den Stellen in Römer 15, Vers 5 bis 11. Da schreibt er, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Das Loben zieht sich durch diesen Abschnitt durch im Brief an die Römer. Natürlich, nicht, dass hier jetzt jemand mit falschen Schlüsseln hier aus dem Gottesdienst rausgeht. Wenn man Gott lobt, ist das was anderes, als wenn man einen Christbaum lobt. Also es geht beim Loben Gottes ja anders als beim Christbaumloben nicht dazu, dass man sich was Nettes ausdenkt, aber dass man eigentlich im Sinn hat, was zu bekommen. Also jedenfalls hoffe ich das, dass wir, wenn wir Gott loben, dann schon das ausdrücken, was wir an ihm schätzen und es auch ernst meinen und nicht insgeheim denken, naja, dann muss Gott mir doch auch was Gutes tun, wenn ich ihn lobe. Das wäre eher so wie beim Christbaumloben, ja? Wenn man ihm sagt, ich lobe dich Gott, aber ich erwarte eigentlich von dir, dass du mir dann was gibst. Nee, so wollen wir Gott nicht loben, sondern ohne Gegenleistung von ihm zu erwarten, ihm sagen, warum er des Lobes würdig ist. Das ist Gott loben. Hoffentlich ist das Gott loben so. Aber was durchaus eine Gemeinsamkeit ist vom Christbaumloben mit diesem Loben Gottes, ist das Miteinander. Und da können wir von Paulus uns heute ganz besonders vielleicht darauf hinweisen lassen, dass das Loben Gottes nicht nur seinen Platz hat im ganz persönlichen Glaubensleben. Das Lob ist nicht nur eine Sache, die zwischen mir als Einzelnen und Gott stattfindet. Also freilich kann auch jeder persönlich Gott loben. Für sich, daheim, auf die Art, die ihm passt, kann er Gott sagen, was er gut an ihm findet. Das ist auch durchaus wertvoll. Aber ich denke, dass wir in unserer Zeit heutzutage, wo alles so individuell läuft, wo es immer um den Einzelnen geht, dass wir da manchmal auch im Glauben diese Sachen zu sehr ins Persönliche, in das Einzelne, das, was den Einzelnen betrifft, reinpacken und dabei das aus dem Blick verlieren, was es an Gemeinschaftlichem auch noch haben soll. Gottes Lob, so erinnert uns heute Paulus, ist nicht nur was Eigenes, Persönliches, Einzelnes, sondern was Gemeinschaftliches. Ja, das ist sogar so, dass es Gottes Lob nicht mal die Gemeinschaft voraussetzt, sondern dass es Gottes Lob Gemeinschaft herstellt, dass Gottes Lob Gemeinschaft schaffen kann. Das ist ein Punkt, der Punkt, für den Paulus dieses Thema hier an dieser Stelle in seinem Brief einfügt. Es gibt schon im Kapitel vorher geht es darum, wie man miteinander umgeht. Da geht es um die Starken im Glauben und die Schwachen, also die einen, die schon sich von den jüdischen Ritualen lossagen können und die aus dem heidnischen Kontext kommen und an Christus glauben, und die Schwachen, die noch ein bisschen mehr Hilfe und so brauchen. Und vor allem geht es darum, wie man miteinander umgeht, wenn man unterschiedlich ist in den Gemeinden damals, in Rom zum Beispiel, dass man da eben die Starken und die Schwachen aufeinander achten sollen und respektvoll und rücksichtsvoll miteinander umgehen soll. Und in diesem Zusammenhang sagt er dann eben auch, gerade im Loben soll man das auch sehen. Weil gerade das Loben schafft nämlich diese Gemeinschaft. Gerade da soll man nicht auseinander dividieren, dass nur die Starken Gott loben und nur die Schwachen und jeder für sich, sondern dass wir gemeinsam Gott loben, weil das Loben Gottes zusammenbringt. Wir sehen das an manchen Stellen in diesem Text ganz deutlich. Ich habe jetzt mal andere Stellen unterstrichen, wo es ums Gemeinsame mehr geht. Da spricht der Paulus davon, dass man einträchtig gesinnt ist miteinander, dass man einmütig mit einem Munde lobt. Und dann natürlich in der Mitte in diesem wichtigen Vers, nehmt einander an. Und dann kommen die ganzen Aufzählungen, wo die Heiden zusammen mit dem Volk Gottes miteinander Gott loben. Also es geht ganz stark darum, um das Miteinander im Loben Gottes, dass wir gemeinsam vor Gott stehen. Nicht nur vor dem Christbaum, aber so wie man eben vor dem Christbaum auch miteinander stehen kann und jeder auf seine Weise Gott lobt, so stehen wir auch miteinander vor Gott, wenn wir ihm loben. Und das in den Blick zu nehmen, dass es etwas Gemeinschaftliches ist, ist wichtig und wertvoll. Auch wenn dann jeder auf seine Weise Gott das Lob sagt. Wir haben es ja gerade in der Schriftlesung auch schon gehört, was uns da verheißen ist in der Offenbarung, dass man aus allen Völkern und Nationen zusammenkommen wird und vor dem Thron Gottes stehen wird und ihn loben wird. Das heißt ja schon was, gell? Aus allen Völkern und Nationen. Die unterschiedlichsten Gläubigen kommen zusammen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Gewohnheiten. Da stehen eben nicht nur die, die so glauben, wie ich es tue oder wie du es tust, die gleich glauben wie du. Da stehen auch nicht nur die, die durchs Leben ohne große Verfehlungen durchgekommen sind und irgendwie nicht groß schuldig geworden sind, sondern die stehen da auch mit dabei. Da stehen nicht nur die, mit denen man den gleichen Geschmack hat in Sachen Lobpreislieder. Das ist ja manchmal auch so eine Frage, es fragen ja manchmal Leute, wenn man da in der Ewigkeit Gott lobt, ja wie denn? Singen wir dann Bach-Choräle oder läuft dann die Matthäus-Passion rund um die Uhr oder gibt es dann moderne Worship oder was kommt vielleicht noch in den nächsten Zeiten, wer weiß. Was singt man da eigentlich? Wie ist es eigentlich, wenn man so unterschiedliche Geschmäcker hat? Und dann stehen da aus Menschen aus anderen Kulturen, die gelernt haben, dass man beim Christsein im Gottesdienst durchaus auch mal tanzt. Das passiert bei uns jetzt nicht so oft in unseren Regionen. Also jedenfalls ist mir noch selten hier begegnet, dass mal jemand durch den Gottesdienst getanzt ist. Aber in Afrika ist es das ganz Normale, dass man im Gottesdienst tanzt und klatscht und jubelt und sich freut. Und wie machen wir es denn dann, wenn wir alle zusammenkommen und Gott loben? Auf jeden Fall hat das gemeinsame Gotteslob was mit Gemeinschaft zu tun. Wir stellen uns auf die mit uns Gott loben. Und eben nicht nur zu denen, die auf ähnliche Weise Gott loben. Manchmal tun wir das vielleicht lieber, dass wir uns zu denen stellen, die uns ähnlich sind. Weil dann ist es nämlich einfacher. Dann weiß man, das passt zusammen, so ist der Stil, wunderbar, da kriegt man das gut miteinander hin, da braucht man sich nicht so arg auf andere einstellen und einlassen, weil man ist ja ähnlich. Das ist auch verständlich, dass man es sucht, das Gemeinsame und das Miteinander. Allerdings ist es nicht mehr verständlich, wenn man sich dadurch abgrenzt und wenn man meint, nur noch mit Gleichgesinnten Gott loben zu können. Dann wird es schwierig, finde ich. Also wenn man denkt, ich kann nur Gott loben, wenn meine Musik läuft. Dann wird es kompliziert. Denn dann geht nämlich das Gemeinschaftliche verloren, zu dem wir durchaus auch aufgefordert sind. Das wäre ungefähr so, wie wenn man im Advent sagen würde, es gibt nur eine wahre Sorte an Brätler. Diese eine Sorte und alles andere brauche ich nicht. Ja? Nur dieser eine Teller. Und wenn das drauf ist, ist gut. Und alle, denen das halt nicht schmeckt, Pech gehabt. Ja? Also hier bei meinem Anschauungsobjekt hat es sich auch schon ein bisschen ausgedünnt, jetzt nachdem die Kinder da dran waren. Sieht auch schon relativ ähnlich aus, was noch übrig geblieben ist. Der Rest ist schon weg. Ich weiß nicht, ob euch solche Adventsteller gefallen, wenn nur eine einzige Sorte drauf ist. Ich meine, ich vermute mal, die gefallen euch dann, wenn deine Sorte drauf ist. Ja? Also das, was du möchtest, das guter ganze Teller, aber wenn halt deine Sorte nicht drauf ist, dann wird's halt schwierig. Vielleicht kriegt auch manch einer daheim gesagt, du brauchst eigentlich nur die eine Sorte machen, alles andere kannst du eigentlich weglassen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also da, so geht's ja nicht mit Weihnachtsbrätlesteller. Also das ist nicht Sinn der Sache, sondern ein Brätlesteller muss so aussehen. Ja, der muss bunt sein, da muss die Vielfalt drauf sein, da muss man sich auch ein bisschen das rauspicken, was einem gefällt. Und das soll ja auch jeder. Und dann ist man sogar froh, wenn ein anderer was anderes nimmt. Ja, dass ein anderer nicht das Gleiche will, sondern was anderes nimmt, dass eben nicht nur eine Sorte gibt. Das macht so ein Weihnachtsbrätlesteller aus. Richtig gut sind die, wenn man so ein Tütle geschenkt kriegt, wo auch so eine Mischung drin ist, alles essen. Also macht es jemand von euch? Weil da sind ja immer auch welche drin, wo man denkt, naja, ist jetzt nicht ganz mein Geschmack. Die sind ganz vorne dabei, die wirklich alles essen, alle Sorten essen. Das sind die Profis, würde ich sagen. Denn eigentlich ist ja gedacht, dass man die Auswahl so breit macht, dass auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Jeder Geschmack soll sich irgendwie wiederfinden und jeder soll ja auch was von diesem Geschmack mitnehmen, dass alle zusammen dann auch in die weihnachtliche Stimmung kommen. Und nicht einer dasteht vor so einem Teller und denkt, ja super, jetzt haben die anderen die weihnachtliche Stimmung, aber ich komme nicht auf meine weihnachtliche Stimmung. So muss es sein. Paulus schreibt den Christen damals, dass wir miteinander Gott loben. Auch die Heiden loben Gott. Zusammen mit allen Völkern wird man Gott loben. Das ist damals eine ganz schöne Herausforderung, sich das zu denken, dass wir miteinander Gott loben, auf ganz unterschiedliche Weise, ganz unterschiedliche Menschen. Vielleicht muss man sich das mal nochmal klar machen, dass das was Wertvolles ist und nicht nur was Anstrengendes ist. Und deshalb schreibt der Paulus es eben in diesem Abschnitt an die Christen in Rom und fordert sie auf zur Eintracht und zum Loben, das wie aus einem Munde singt oder spricht. Genau das kann das Loben Gottes bewirken, wenn man sich eben nicht nur auf seine Lieblingsart zurückzieht, auf die einem selber das gibt, was man möchte. Wenn man den ganzen Teller von Löbern Gottes sieht und dann miteinander vor Gott steht, dann ist es eben anders, als wenn da nur eine Sorte drauf ist. Und wir versuchen in unserer Gemeinde ja auch im Loben nicht nur eine Monokultur zu haben und merken aber, dass es ganz schön schwierig ist. Also es geht eigentlich nur, so eine Vielfalt auch in den Gottesdienst zu nehmen, wenn jeder bereit ist, auch mal was anderes mitzumachen, was einem jetzt vielleicht nicht unbedingt der eigene Geschmack erfüllt. Und manchmal werden natürlich auch Wünsche so ein bisschen nicht erfüllt. Manch einer wünscht sich es mehr so, manch einer ein anderer mehr so. Der eine sagt, wir hätten gern mehr Modernes zum Lob Gottes. Der andere sagt, wir brauchen aber auch das Bewährte und hätten gern das Bewährte auf jeden Fall. Der eine sagt, mehr Englisches. Wieder andere sagen, nee, mehr Deutsches. mehr Musikalisches, sagt vielleicht jemand, und jemand anderes sagt vielleicht, oh je, lieber weniger Musik und mehr Wort und mehr zu hören oder so. Ich hoffe, dass wir erkennen, auch schon hier bei uns im Miteinander, wie wertvoll es ist, dass wir gemeinschaftlich Gott loben. Und dass es heißt, dass man manchmal vielleicht auch nicht seinen Wunsch erfüllt kriegt und trotzdem gerade deshalb das Gemeinschaftliche im Lob Gottes findet. So wie bei diesem Gurzelsteller. Dass die Geschmäcker verschieden sind und verschieden sein dürfen und dass das gemeinsame Lob Gottes ausmacht. Das ist der Punkt von Paulus in diesem Römer 15 Text. Und er sagt es an der Stelle zunächst mal als Wunsch. Ganz am Anfang heißt es ja, der Gott, der Geduld des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid. Also Paulus sagt am Anfang, Gott soll euch das geben, wie ein Wunsch. Ihr sollt euch beschenken lassen mit dieser Eintracht, mit diesem Gemeinsamen. Und danach kommt dann in der Mitte dieser Vers, dieser zentrale Vers, den ihr auch kennt. Vor ein paar Jahren war es mal die Jahreslosung. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da klingt schon ein bisschen mehr nach Aufforderung. Nehmt einander an, zu Gottes Lob. Ganz interessant ist, dieser Vers heißt dann auch, wenn man den anderen annimmt, dann ist es Gottes Lob. Also die Annahme des anderen, dass der andere auch so sein darf, wie er ist, das ist Gottes Lob. So lobt man Gott. Das ist vielleicht in dem Text, der mit Weihnachten so wenig zu tun hat, eigentlich eine weihnachtliche Botschaft. Einander annehmen zu können, ist Gott loben. Es geht gar nicht nur um die Musik, um den Stil, um die Art und Weise, sondern es geht darum, dass die Annahme des anderen schon Gott lobt, weil es ihm entspricht. Das lobt Gott. Einfach ist es nicht immer. Und es heißt ja auch nicht, dass man alles gutheißen muss, aber wer nicht nur sich selber sieht, sondern andere auch mit annehmen will, der lobt damit schon Gott. Das muss man sich mal klar machen. So können wir Gott loben, mit ganz unterschiedlichem. Da singt man halt mal ein englisches Lied mit oder mal ein altes Lied mit oder wie auch immer und lobt damit Gott, weil man damit den anderen annimmt. Vielleicht nimmt Gott diese gegenseitige Annahme als Lob auf, weil diese Annahme auch die Grundlage dafür ist, dass ein Miteinander überhaupt passieren kann, stattfinden kann. Ich nehme an, das freut ihn, wenn wir nicht nur jeder auf seins schauen, auf das, was ihm gut tut und was er gern hätte, was ihn ausmacht, sondern eben auch den anderen im Blick haben. Auch wenn uns das vielleicht manchmal anstrengt oder vielleicht sogar was kostet, Anstrengung kann es wirklich sein, weil man eben nicht nur mit Gleichen dann zu tun hat. Also wenn man sich nur unter Gleichen auffällt, dann ist es wenig anstrengend, den anderen anzunehmen. Ja, die sind ja ähnlich. Aber wenn es je unterschiedlicher man ist, desto anstrengender wird es natürlich, den anderen anzunehmen. Da fordert es was von einem, aber es führt dazu, dass die anderen dann eben auch was bekommen, was sie brauchen. Vielleicht, das ist auch deshalb anstrengend, weil es gar nicht nur um das geht, was ich tun kann, sondern auch, wie der andere das erlebt, angenommen zu sein. Vielleicht überlegst du mal für dich selber, was braucht es eigentlich, dass du dich angenommen fühlst? Was erwartest du oder was brauchst du, dass du sagst, jetzt fühle ich mich angenommen? Das ist gar nicht so einheitlich, wie man vielleicht denkt. Manchen reicht es schon, wenn sie sagen, wenn ich nicht abgelehnt werde, dann fühle ich mich angenommen. Also irgendwo, wo man mich nicht ablehnt, bin ich doch angenommen. Jemand anderes braucht vielleicht ein bisschen mehr, der braucht vielleicht Worte oder Zeichen oder irgendwas, das ihm sagt, dass er akzeptiert wird, so wie er ist. Irgendein Symbol, irgendwas, was ihn halt auch diese Annahme auch signalisiert. Schon ein bisschen mehr Erwartung dahinter. Und dann gibt es wieder welche, die fühlen sich erst dann angenommen, wenn es uneingeschränkt harmonisch ist, wenn alles passt, wenn nichts mehr dem widerspricht, wenn nichts mehr dagegen steht. Wenn man vielleicht die eigenen Wünsche alle erfüllt kriegt, dann erst fühlt man sich angenommen. Wenn man quasi zur Bedingung macht, alle Wünsche erfüllt zu haben, dass die Annahme auch tatsächlich erlebt wird. Dann wird es schwierig, finde ich, an der Stelle. Dann macht man nämlich mit der Annahme, setzt man auch anderen das Level so hoch, dass es vielleicht sogar unerreichbar wird. Also mit Annahme kann man auch ein bisschen ungut umgehen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich nur angenommen im Gottesdienst, wenn meine Musik gespielt wird und nur dann. Und wenn andere Musik kommt, dann fühle ich mich nicht mehr angenommen. Dann wird es schwierig. Weil dann hat man nämlich wirklich nur dieses enge Spektrum, das man fast nicht erfüllen kann. Wenn man sagt, ich fühle mich nur angenommen, wenn der Pfarrer das sagt, was mir gefällt, wird es auch schwierig manchmal. Wie viele sagen, naja, ich fühle mich erst angenommen, Sonntagmorgens passt mir nicht diese Zeit, ja, da kann ich mich nicht angenommen fühlen. Oder die Predigt ist viel zu lang, ja, das gefällt mir nicht und so weiter. Wenn es um die Wünsche geht, die erfüllt werden müssen, um Annahme zu erleben, dann wird es schwierig. Oder jetzt diese Woche, letzte Woche hat die Landessynode wieder getagt, da ging es auch, hat man das Thema wieder aufgemacht, ob eine Trauung gleichgeschlechtlicher möglich sein soll und nicht nur eine Segnung wie bisher. Und da erlebe ich das auch ganz oft, dass das Argument kommt, naja, man fühlt sich ja nicht angenommen, wenn man nicht die Trauung bekommt, die man gern hätte. Ich finde es schwierig an der Stelle, weil es mir da zu sehr Richtung Christbaum loben geht, zu sehr Richtung Erwartung, es muss mir was gegeben werden und erst dann fühle ich mich angenommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch vorher schon Annahme lebt, auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden, auch wenn nicht alle Vorstellungen so erfüllt werden. Das geht ja vielen anderen in anderen Themen genauso, dass man nicht jeden Wunsch erfüllt haben muss, um zu sagen, ja, ich kann mich angenommen fühlen. Aber ihr merkt vielleicht, wie schwierig das ist. Dadurch, dass wir eben Annahme unterschiedlich erleben, wird es auch schwierig, Annahme tatsächlich umzusetzen, zu leben. Was mache ich denn dann, wenn ich andere annehmen soll, wie der Paulus das sagt? Nehmt einander an. Mache ich mich abhängig von dem, was der andere erwartet? Ich würde mal sagen, Annahme kann nicht nur an dem hängen, was der andere wünscht oder erwartet. Oder Annahme kann nicht nur sein, man muss alles erfüllen, was der andere an Bedingungen setzt, sondern Annahme fängt tatsächlich bei mir selber an, dass ich den anderen sehe, dass ich ihn annehmen möchte. Und das ist der Anfang von Annahme. Das ist auch der Anfang von Gottes Lob, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir Gott erst loben, wenn wir alle Bedingungen erfüllt haben um uns herum, sondern dass wir Gott loben, wenn wir den anderen annehmen wollen, wenn wir ihn wahrnehmen sehen und wenn wir es uns vielleicht auch was kosten lassen, dass diese Annahme passiert. Aber es heißt nicht, dass man alles erfüllen muss. Vielleicht hast du in deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft oder im Beruf oder auch hier in der Gemeinde auch Leute vor Augen, wo du sagst, oh, da fällt mir Annahme schwer. Irgendwie tue ich mir schwer damit, die anzunehmen. Es gibt ja die, wo es einem ganz leicht fällt, aber dann gibt es eben auch die, wo es einem schwer fällt, weil irgendwas blockiert, weil man vielleicht unterschiedlich gestrickt ist oder eben, weil man angenommen zu sein so unterschiedlich erlebt. Dass vielleicht sogar, obwohl man den anderen annehmen will, merkt man, es klappt irgendwie nicht. Ja, es kommt nicht an, es funktioniert nicht. Annahme ist nicht einfach. Aber Annahme heißt auch nicht, dass man mit jedem bester Freund und vertrautester Nächster sein muss. Annahme muss nicht unbedingt erwidert werden. Sie fängt dann an, wo es in mir beginnt, den anderen annehmen zu wollen. Und vielleicht kann man sich das für die dritte Adventswoche ja mal vornehmen, dass man denjenigen annimmt, den man jetzt vor Augen hat, wo man sagt, oh, mit dem fällt es mir echt schwer. Dass man sich dem vielleicht ein bisschen stellt, nicht nur, weil es dann eine weihnachtliche Stimmung gibt irgendwie bis zum Heiligen Abend oder weil in dieser Weihnachtszeit alles so süß überpudert wird, sondern weil man damit Gott lobt. Schon allein in dem, dass ich mir das vornehme und sage, ich möchte den anderen annehmen, das ist schon Lob Gottes. Nehmt einander an zu Gottes Lob, heißt es ja. Der Paulus gibt uns noch eine Hilfe mit und vielleicht auch eine kleine Erklärung, denn er schreibt da, es kommt noch mal eine andere Farbe, dass wir uns an Jesus Christus orientieren dürfen. Jesus hat uns das vorgemacht, wie Annahme geht. Und es zieht sich auch durch diesen Abschnitt durch. Da heißt es am Anfang eben, dass man Christus gemäß Einheit sein soll, Eintracht leben soll, dass man einander annehmen soll, wie Christus auch uns angenommen hat. Und dann in diesem dritten Teil, dass Christus ein Diener der Juden geworden ist und dadurch eben auch zeigt, wie Annahme geht, wie das funktioniert, dass es zum Lob kommt. Jesus selber hat Annahme gelebt. Er hat die Juden angenommen, auch die, die ihn abgelehnt haben. Er hat dadurch, so heißt es da in dem letzten Teil, die Verheißungen erfüllt. Durch die Annahme hat er die Verheißungen erfüllt, die den Juden von schon vorab gegeben worden sind. Und die hat er aber nicht dadurch erfüllt, dass er alle ihre Wünsche wahrgemacht hat. Er war manchmal sehr, sehr kritisch und hat manchmal auch den Juden widersprochen, aber dennoch sie angenommen. Also Annahme hieß auch da nicht, alles so machen, wie der andere sich's wünscht, aber es heißt, sie so zu nehmen, wie sie sind. Und dadurch hat er die Verheißungen erfüllt. Und gleichzeitig hat er die Heiden angenommen, die nicht im ersten Bund Gottes mit drunter standen. Im Loben von diesen erfüllt sich das, was ihnen verheißen war. Die Stellen, die über Israel hinausschauen, die Juden miteinander Gott loben sehen, mit den Heiden zusammen, darin erfüllt sich das, was Christus gemacht hat. Und darin, liebe Gemeinde, ist Jesus Vorbild für uns. Weil er uns angenommen hat, weil wir es bei ihm abgucken können, wie das geht, können wir auch andere annehmen. So wie er das getan hat, dass ihm das die Bereitschaft wert war, etwas zu geben, das können wir von Jesus Christus mitnehmen. So loben wir Gott. mit dieser Bereitschaft, weil es dann eben nicht auf das ankommt, was meine Vorlieben sind, was mir gut tut, sondern weil Gott gelobt wird durch das, dass ich auch dem anderen entgegenkomme, dass wir miteinander gestalten. So ist es, liebe Gemeinde, es wird in diesem Gottesdienst keinen Schnaps geben für das Lob. Auch nicht, wenn nächste Woche hier der Christbaum schon steht. Also außer vielleicht die Kirchengemeinde, die könnt ihr mal fragen, aber von mir gibt es keinen Schnaps dafür, das kann ich euch schon sagen. Es gibt hier beim Loben keinen Anspruch, dass man das bekommt, was man gerne hätte. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man beim Christbaum zusammenkommt und dass man unter dem Christbaum gemeinsam Gott lobt. Das soll es durchaus geben, nächsten Sonntag oder dann an Weihnachtstagen. Und vielleicht können wir an Heiligabend und an den Weihnachtstagen das dieses Jahr ganz besonders so erleben, dass wir uns daran freuen, dass wir ganz unterschiedliche Menschen sind, die hier zusammenkommen. Ich meine, an Heiligabend ist es ja auch ein bisschen so wie bei so einem Weihnachtsteller, der so ganz bunt und vielfältig bestückt ist. Da sitzen dann eben in der Kirche nicht nur die, die sonst sonntags auch da sitzen. Und ich freue mich über jeden, der jeden Sonntag da sitzt, ganz sicher. Ich freue mich aber auch, wenn an Heiligabend welche kommen, die sonst nicht so im Gottesdienst auftauchen. Wenn es ein bisschen enger wird, wie so auf so einem dicht gepackten Brätlesteller und eben nicht einer, wo schon alles aussortiert ist und wo nur die einem noch, wo der Geschmack passt, irgendwie zusammenpassen, sondern wenn wir wirklich in einer pickepackevollen Kirche sitzen und da diese Gemeinschaft auch ein Stück weit schon erleben, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, aber wenn diese Gemeinschaft das abbildet, dass man gemeinsam Gott lobt. Dass es auch gottlos Lob ist, wenn man in Gemeinschaft zusammenkommt, auch unterm Christbaum und auch ohne Schnäpsle vielleicht. Immerhin gibt es Kaffee nach der Kirche, also ich meine, das ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Also die Gottesdienste an Weihnachten können uns einen Vorgeschmack geben für das Loben, das uns vor dem Thron Gottes dann einst verheißen ist. Und vielleicht freuen wir uns auf dieses gemeinsame Lob in anderthalb Wochen. Und dann ist es womöglich ganz einfach, dass wir das erleben, was der Paulus da geschrieben hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Amen.